Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 194 und heute zum Thema Wrestling und Musik. Wir sprechen über Themes, wir sprechen über Musiker, die bei großen Wrestling-Events aufgetreten sind, wir sprechen auch über Wrestler, die vielleicht selber Musik machen, all das, was irgendwie ja mit Musik zu tun hat und Wrestling. Und aus diesem Grund habe ich mir natürlich ein paar fachkundige Kollegen hier eingeladen. Auf der einen Seite, da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Der Ex-YouTuber. Und in der Anleitung, da ist der Gigant, der Michael Schäge-Schwarz. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, schönen Abend. Ich bin ja auch DJ, deswegen natürlich kenne ich mich mit Musik wahrscheinlich von uns am besten aus, aber auch der Kai hat natürlich auch schon mal Musik gehört, zum Beispiel die Lochis und was er so alles so mag.
Die haben jetzt ja einen eigenen McFlurry. Fand ich stark.
Es gibt einen Lochis McFlurry, habe ich auch tatsächlich neulich gelesen. Witzig.
Ja, den wollte ich eigentlich mit dir jetzt einfach nicht zusammen essen, aber du warst ja leider nicht da bei den WXW Progress Shows. War ich sehr traurig drüber.
Habe ich leider nicht geschafft. Aber dafür sehen wir uns hoffentlich bei der World Tag Team League.
Und essen da dann den McFlurry?
Okay, bin dabei.
Finde ich stark.
Ich lade dich ein, Kai, auf den McFlurry.
Also, ich habe ja auch nicht so viel Taschengeld, ne?
Ich weiß, so. Aber ich lade dich ein, tatsächlich. Denn der McFlurry geht auf mich. Aber nur, wenn es den Lochis McFlurry gibt.
Ja. Soll ich euch alleine lassen?
Ja.
Wir machen das alleine weiter.
Ja, was ist denn hier los?
Olaf, hier wird nur noch Beliebtheit, darf man nur sprechen. Und das heißt, der Olaf darf erst an dritter Stelle sprechen.
Genau das, ja. Ihr wisst auch, mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Deswegen schmeiße ich das hier gerade noch rein, während die beiden hier ihr nächstes Date klar machen. Ansonsten, heute geht es um Wrestling und Musik. Aber bevor wir damit anfangen, würde ich sagen, wie immer die übliche Housekeeping-Rules hier. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram. Instagram haben wir gerade auch ein paar schöne Bilder vom Progress- und WXW-Wochenende online gestellt. Wir haben unseren YouTube-Kanal. Da haben wir auch gerade die Review zu dem Oberhausen-Event von Progress und WXW, also der Fans Appreciation Night, online gestellt. Also schaut da gerne mal vorbei. Letzte Woche ist auch auf Patreon und Steady, unsere beiden Supporter-Plattformen, ist jede Menge online gegangen. Es gab zum einen das Call-Up-Interview mit Avalanche und es gab zum anderen auch die erste Ausgabe von Gastspiel, unserem neuen Format, was dann auch in 3 Wochen hier auf dem Free-Verteiler quasi laufen wird. Also, wenn ihr es früher haben möchtet, schaut da gerne rein. Es geht um NXT UK. Ich spreche mit dem WXW-Geschäftsführer Christian Michael Jacobi. Es geht um Wrestling in Deutschland, über die Berichterstattung, darüber, wie das hier wachsen könnte und all sowas. Also es ist ein relativ freier Talk einfach mal, ein bisschen Diskussionsstoff auch dahinter. Also von daher freut euch drauf und wenn ihr uns da unterstützen möchtet, dass wir weiterhin so coole Formate an den Tag bringen, dann schaut einfach bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei und unterstützt uns da. Die Links findet ihr bei uns auf headlock.de und natürlich auch, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, unten in der Beschreibung. Ich habe jetzt natürlich gerade so Gesten gemacht, das sieht natürlich kein Mensch, schade. Naja, lasst uns dann noch mal zum eigentlichen Thema kommen, Wrestling und Musik. Das ist ja so ein allumfassendes Ding eigentlich und ich glaube, es gibt kein Thema, was so viel ja von euch da draußen gefordert worden ist, wie das Thema Themes. Aber das war tatsächlich auch sowas, was wir hier so ein bisschen umgehen wollten, weil das immer schwierig ist, so Sachen dazwischen zu schieben und deswegen halten wir das hier ein bisschen gemeiner, aber sprechen natürlich dann auch über Themes und vor allem über unsere Favoriten und auch über die Sachen, die wir nicht so gut fanden. Die Eingangsfrage hier ist natürlich, wieso gehören dann eigentlich Wrestling und Musik zusammen? Und nachdem Shaggy sich hier schon als Musikmensch Nummer 1 hier geoutet hat, darf er die Frage auch gleich beantworten.
Nee, ich finde tatsächlich, wenn du Wrestler siehst mit seiner Entrance-Musik, das gehört einfach auch irgendwie dazu. Das bereichert die Show. Es ist einfach auch ein weiteres Trademark eines Wrestlers heutzutage. Es ist schwierig, wenn man, ich meine, es gibt ja Portale, die Entrance-Themes nicht abspielen dürfen. Deswegen ist WXW Now zum Beispiel als Beispiel genannt. Ich finde, da fehlt leider irgendwie etwas. Da geht ein Stück der Atmosphäre verloren. Da geht ein Stück ja auch der Spannung und des Ganzen drumherum verloren. Allerdings lohnt es sich trotzdem, das natürlich zu abonnieren. Aber tatsächlich fehlt da so ein bisschen was. Und ich finde es schade, dass es da halt auch aktuell auch noch nicht möglich ist. Von daher ist es schwierig. Und wenn ich bei einer WWE-Show sehe und die Entrance-Musik fehlt, dann ist das schon ganz, ganz seltsam. Weil ja eigentlich auch jeder Wrestler eine für sich passende Entrance-Musik hat, zumindest haben sollte.
Kai, wie siehst du die Geschichte hier? Wie passen Wrestling und Musik zusammen?
Ich finde das ist eine der wichtigsten Sachen sogar mit in dem Charakterbuilding oder in generell diesen ganzen Sachen, die einen Wrestler darstellen. Ich meine, ist jetzt ja auch so, dass ich diesen Podcast schon ganz oft wollte und halt nach dem Motto, Themes, lass mal darüber sprechen. Und jetzt hättest du wieder gerade am Wochenende gemerkt, weil du hast zum Beispiel jetzt, das war ja dieses WXW Progress Event, und wenn dann zum Beispiel ein David Starr bei Progress antritt, das Team sagt mir eben nichts, und dann siehst du eben so, okay, da ist gerade irgendwas auf dem Bildschirm, und dann bis dann der Name David Starr kam, wusste ich auch nicht, wer das jetzt ist. Aber ich sag mal, wenn jetzt so diese ersten drei Akkorde von Do You Wanna Touch Me gespielt werden, dann weißt du, okay, alles klar, der kommt gerade raus. Und dann ist auch eine ganz andere Stimmung. Und das hast du natürlich auch in ganz anderen Größenordnungen. Zum Beispiel, wenn du hörst, wie dieses Glas zerbricht, du weißt, jetzt ist Stone Cold da und du bist ja direkt in dieser Stimmung drin. Das löst ja so viel in dir aus, schon allein. Du siehst das ja immer, wenn ein Wrestler überraschend zurückkommt und dann sind so die ersten drei Sekunden oder die erste Sekunde von einem Team fängt an zu spielen, die Halle rastet ja schon aus, weil alle direkt wissen, okay, jetzt kommt Person X. Weil das ist ja so eng mit diesem Charakter verbunden. Deswegen finde ich das unfassbar wichtig.
Ich würde das tatsächlich auch noch ein bisschen weiterfassen. Also, ihr begrenzt das jetzt so ein bisschen auf das auf den Auftritt des Wrestlers, so, also auf das Entrance-Theme. Aber ich finde ja, Musik hat ja auch im Wrestling eine ganz große Bedeutung. Also, ist ja egal, ob jetzt heutzutage die Songs sind, die quasi zu den Trailern gespielt werden. Dann gibt es natürlich auch die Nationalhymne, die dann immer, gerade bei WWE, ja immer im Vorfeld dann gesungen wird. Ne? Oder America the Beautiful wird ja auch ganz oft irgendwie intoniert. Es gibt teilweise Konzerte, es gibt Platten, die Promotions selber rausbringen. Logischerweise gibt es auch Komponisten, ne? Irgendjemand muss ja die Musik machen und solche Geschichten. Also es ist ganz viel. Und ich finde, dass Wrestling und Musik auch ähnliche, ja, wenn soll man sagen, ähnliche Bereiche ansprechen. Es ist beides etwas, was Emotionen weckt, und ich finde, das ergänzt sich ganz hervorragend. Also ich kann mich total gut an bestimmte Entrances erinnern, allein weil eben diese Musik dabei ist. Genauso kann ich mich zum Beispiel auch an bestimmte Musikvideos von WWE erinnern. Es gab ja zum Beispiel, also mein Lieblingsmusikvideo, glaube ich, bis heute ist dieses, Shaggy, kannst du dich noch dran erinnern, dieses Beautiful Day Video von Triple H, als er sich damals verletzt hatte. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Tatsächlich weiß ich es jetzt gar nicht ganz genau, kann mich nicht so ganz dran erinnern, aber mir würden da sofort zuallererst andere Videos einfallen, die mit Musik unterlegt waren. Als Triple H denke ich eher später, ich denke an so Leute wie Shawn Michaels oder nach Eddie Guerrero's Tod, war ja auch Three Doors Down, glaube ich, mit dem Song. Also das waren so, an die kann ich mich erinnern, am Triple H Song jetzt tatsächlich eher nicht.
Aber das Three Doors Down war auch bei Edge übrigens, ja. Wollte ich nur mal so ganz kurz einwerfen.
Was auch bei Edge, genau. Da gab es nämlich dieses When You're Young zum Beispiel, wo dann Edge retired ist. Das fand ich unfassbar. Also auch was da für eine Emotion allein durch die Musik in Kombination mit den Bildern erzeugt wurde. Das geht einem so an die Substanz. Oder auch zum Beispiel von den Imagine Dragons mit Monster bei dem Daniel Bryan-Hype-Video zu WrestleMania 30. Das sind auch Sachen, die passen dann wirklich wie die Faust aufs Auge und transportieren nochmal diese. Also das ist teilweise so, als hättest du gesagt, okay, wir haben jetzt ein Lied zu der Fehde geschrieben. Ja. Und oder zu dieser Situation, aber da passen Sachen so unfassbar gut zusammen, die vielleicht ganz anders gedacht waren oder sowas. Also, und dann ergänzt sich das wirklich so schön, wie du gesagt hast. Ja, doch. Und natürlich auch dazu noch, gerade wenn man so an David denkt, ist Themes zu Pay-Per-Views, finde ich, die auch irgendwie sehr, sehr wichtig sind. Gerade wo wir gesagt haben, oh, NXT ist ja auch so ein bisschen mehr, bisschen rockiger, weil die Hauptthemes heutzutage, haben wir schon alle gesagt, die sind so ein bisschen mehr, ich nenne es mal Mainstream geworden, eher poppiger als irgendwie noch vor 10, 20 Jahren oder sowas. Da hattest du auch generell mehr Rock und sowas da drin. Aber ich finde auch, das ist unglaublich wichtig, um zum Beispiel zu gewissen Themes so eine Emotion zu übermitteln. Jetzt gerade, sag ich mal, bei einem WrestleMania hast du vielleicht wirklich eher sowas Poppigeres, was so ein bisschen mehr den Mainstream anspricht. Dann bei einem Extreme Rules hast du wieder bestimmte Sachen, oder bei einem Hell in a Cell hast du wieder mehr Sachen, die irgendwie Hardcore sind oder sowas, weil du sagst, okay, das ist auch ein härteres Pay-Per-View.
Ja, das gehört natürlich auch mit dazu. Da kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Generell, also Wrestling, also gerade eine Wrestling-Live-Veranstaltung hat ja immer so diese Mischung eigentlich aus so eine Art Action-Darbietung, was dann eben das Wrestling ist, diesem Geschichten erzählen, und natürlich dann auch ja so ein Konzertcharakter. Und das wird ja dann zum Beispiel, was es ja auch gibt, bei so Veranstaltungen wie dem Rock'n'Roll Wrestling Bash ja dann auch noch mal unterstrichen, wo dann ja nonstop einfach eine Band quasi drunter spielt. Das Wrestling ist da eigentlich fast eher Nebensache, sondern du hast einfach diesen Konzertcharakter. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit zurückblickt, da war das nicht immer so. Also da war diese Verbindung noch nicht da. Und wenn man so ganz, ganz in die Anfänge des Wrestling schaut, dann war es tatsächlich so, dass die Wrestler quasi ohne Musik zum Ring gekommen sind. Und das ist dann, finde ich, auch schon interessant. Also es war dann wirklich so, dass dann also ein Gorgeous George damals, also nicht die Freundin von Macho Man Randy Savage, sondern also der originale Gorgeous George, dann auch wirklich einer der ersten gewesen ist, der dann in den 50ern, 60ern zu Musik reingekommen ist. Also zur selben Musik, die dann später zum Beispiel auch ein Randy Savage gebraucht hat, ne? Also klassisch arrangiertes Stück, um einfach seinen Charakter zu unterstreichen, ne? Und so ging das dann eben auch weiter, dass immer häufiger auch dann in den 70ern durch Wrestler Musikstücke bekommen haben. Und Shaggy, das muss doch auch unglaublich schwer gewesen sein, dann in dieser Anfangszeit als Wrestler in der Halle zu kommen. Man kann sich das doch gar nicht mehr richtig vorstellen, so dass die gar keinen Wrestler mit Musik reinkommt, oder?
Nee, das kann man sich gar nicht. Also gut, beim Tommaso Ciampa funktioniert das ja heute auch. Bei dem passt es und gehört zum Gimmick, dass er halt ohne Entrance-Theme reinkommt. Da ist es super.
Der hat inzwischen auch ein Theme.
Hat er tatsächlich auch ein Theme bekommen?
Im letzten NXT hat er ein Theme gehabt, ja.
Das stimmt. Also ein bisschen auch wie Dolph Ziggler. Also
okay,
finde ich nicht gut, aber
ist mir nicht aufgefallen tatsächlich. Aber klar, man kann das gar nicht mehr vergleichen mit früher. Heutzutage gehört das einfach dazu. Du hast Gorgeous George angesprochen. Da ist es ja so, dass Randy Savage, du hast ja gesagt, der gleiche Song, den auch Savage benutzt hat. Das ist ja auch ein klassisches Musikstück. Aber Randy Savage hat sich irgendwann die Rechte am gesamten Gimmick, auch an dem Namen gekauft von Gorgeous George. Hat ihn damals seiner Ex-Freundin oder Ex-Verlobten auch gegeben, die dann mit dem Namen aufgetreten ist. Ansonsten würde da heutzutage absolut was fehlen. Also der Undertaker als bestes Beispiel. Was wäre der Undertaker ohne sein Entrance-Theme, ohne den Gong am Anfang? Das ist einfach fast 30-40% des gesamten Gimmicks, macht es allein über den Entrance-Theme aus, finde ich zum Beispiel. Also es ist schwer nachzuvollziehen, wie das damals war. Aber ich meine, die Leute waren es nicht gewohnt. Und dann waren jemand, der dann mit dem Entrance-Theme zum Ring kam. In den 50ern gab es ja die Mildred Burke, diese Wrestlerin, die war die erste, die das tatsächlich auch des Öfteren mal benutzt hat als Entrance-Theme, aber auch nicht immer. Und wenn das mal passiert ist, dann war es wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das kam ja erst viel später, dass es wirklich regelmäßig wurde.
Ja, also man muss sich nur mal die frühen WrestleManias anschauen, wie oft da noch die Wrestler wirklich auch ohne Musik reingekommen sind. Ne? Also da musste wirklich teils heftig improvisiert werden. Das bedeutet natürlich auch für die Wrestler, dass die dann auch quasi selber auf sich aufmerksam machen mussten. Ne? Also die dann auch mehr geschrien haben und irgendwie versucht haben, das Publikum auf sich aufmerksam zu machen, um Reaktionen zu bekommen, um denen zu signalisieren, so jetzt passiert hier was. Ne? Das ist natürlich auch für den Wrestler eindeutig eine schwierigere Situation, als wenn du ja so ein bisschen den Rückhalt der Musik hast und quasi auch mit der Musik sozusagen mit der interagieren kannst. Also du kannst ja darauf reagieren, du kannst bestimmte Gesten an bestimmten Momenten des Songs machen. Das kennen wir ja. Ich meine, heutzutage ist ja jeder Entrance bis zum geht nicht mehr durch choreografiert. Früher war das eben noch ganz, ganz anders. Ne? Und wenn man dann einfach so weiterguckt, ist es ja dann auch so gewesen, dass Musik dann aber auch eben in den Veranstaltungen immer mehr Einzug gehalten hat. Also ich habe es gerade schon angesprochen. Ich glaube, der bekannteste Auftritt wahrscheinlich so in der frühen Zeit ist eine Aretha Franklin, die aufgetreten ist. Und es gab natürlich dann in der ganz, ganz frühen Zeit auch die Rock-and-Wrestling-Connection. Und auch da muss ich leider wieder den Shaggy fragen, weil da war der Kai noch nicht geboren. Shaggy, was war denn die Rock-and-Wrestling-Connection damals?
Ja, das ist in Verbindung, also die Verbindung ist in die Lauper damals passiert und dem Sender MTV, dem noch jungen Sender damals in Amerika. MTV hat quasi auch das Wrestling für sich entdeckt und hat gedacht, dass man mit dem Wrestling sicherlich auch sich gut vermarkten kann und ist auf die WWF natürlich zugegangen. Und man hat da eine Kooperation geschmiedet. Man hat tatsächlich auch Cyndi Lauper, die damals auch ein großer Star war in den 80ern, Girls Just Wanna Have Fun oder sowas, kennt Kai bestimmt auch.
Ja, sicher.
Oder True Colors, also auf jeden Fall eine großartige Künstlerin. Die hat man tatsächlich auch ins WWE-Programm eingebaut und hat sie auch nicht antreten lassen, das nicht, aber sie hatte auch ihre Schützlinge, die sie damals unterstützt hat. Und das ist sozusagen der Beginn der Rock'n'Wrestling-Connection, die sich ja sogar bis zu WrestleMania 1 damals auch ein wichtiger Faktor war, auch MTV damals in der Promotion WrestleMania 1 auch sicherlich auch ganz wichtig gewesen, bis dahin irgendwie gezogen. Und das war eine tolle Zeit. Also das war sogar so, dass man auf MTV dann auch Matches gezeigt hat. Ich glaube, es war Wendy Richter gegen Fabulous Moolah. Das war ein Kampf, der auf MTV lief. Und da ging es um den damaligen Women's Champion-Titel der WWF.
Man darf das halt wirklich nicht unterschätzen. Ne? Also ich finde, aus heutiger Sicht tut man das so ein bisschen so als ja, ein bisschen Spökes und ein bisschen Publicity nebenbei ab, aber damals war das halt einfach ein riesengroßes Ding, auch dass dann quasi sich so Mainstream-Stars eben wie eine Cyndi Lauper sich dafür in Anführungsstrichen hergegeben haben, solche Auftritte zu machen, und damit wurde dann eigentlich dem Wrestling auf dieser ganz, ganz großen Bühne dann auch Tür und Tor geöffnet, weil das war auf einmal, war es dann auf mehreren Sendern, du hast dann auf einmal Musiker gehabt, die bereit waren, das gab ja dann auch später sowas wie Alice Cooper, der dann quasi als Sidekick von Jake Roberts angetreten ist und solche Sachen. Also da gab es dann viele bekannte Musiker, die bereit waren, dann auch sich bei WWF zu zeigen, und dadurch ist WWF in den Mainstream gekommen. Und ich glaube, Shaggy, da kannst du jetzt vielleicht auch Einspruch gegen erheben, aber ich glaube, das war auch ganz wichtig, damit wir zum Beispiel auch in Deutschland in den 90ern so einen Hype gehabt haben, weil ich glaube, ohne diesen Anfangsboost hätten wir das in Deutschland wahrscheinlich auch nicht so gehabt.
Das mag sein, das ist gut, die Walking Wrestling Connection war natürlich etliche Jahre vorher, aber dadurch, dass es so ins Mainstream Gedanken gekommen ist, hat das sicherlich auch was damit zu tun, dass Wrestling in Deutschland zumindest dann auch ein bisschen breiter präsentiert wurde. In Amerika war es dann längst Mainstream, in Deutschland hat es sich dann ein bisschen gezogen bis, ja, 91, 92, bevor es dann so richtig, richtig Mainstream, auch mainstreamig wurde. Auch kein Vergleich mehr zu heute, also das war wirklich, jeder war damals, hat Wrestling geschaut. Also wirklich jeder in der Schule, den ich kannte, wir haben diese US-Sammelkarten gesammelt und haben natürlich auch die Wrestling-Musiken gehört. Also da kommen wir sicher auch gleich drauf zu sprechen. Meine allererste CD, die ich mir gekauft habe, also wirklich CD, Single, war Slam Jam von den World Wrestling Federation Superstars. Das habe ich nie vergessen. Das ist ein großartiger, schlechter Song, aber ich habe das damals geliebt.
Ich habe das heute ehrlich gesagt noch gehört, so in der Recherche auf die ganze Geschichte. Das Album hieß ja WrestleMania. Ja. Weil ich habe auch zuerst nach Slam Jam gesucht, und Slam Jam heißt lustigerweise das Album von der WCW.
Okay.
So, das wusste ich auch nicht, das fand ich ein bisschen lustig. Aber ja, das war. Tut mir leid, Kai, dass du jetzt gerade so ein bisschen hier zwischen den alten Männern irgendwie so ein bisschen außen vor bist.
Ich finde das schön, ihr habt ja auch so wenig, ihr seid ja alt und kränklich und so, da könnt ihr auch einfach mal über die Vergangenheit euch freuen.
Früher war alles besser, Kai.
Das stimmt, also zumindest unschuldiger. Also dieses WrestleMania-Album, was halt damals rausgekommen ist, also. Shaggy, das kann man ganz, ganz schwer beschreiben. Also das ist 92 aufgenommen worden, in London sogar, und ist 93 dann rausgekommen. Ich kann mich dran erinnern, Achtung, also es gab ja, davor gab es noch das Piledriver-Album, das muss man auch mal sagen, ne? Also gab es dann zweimal zwei Wrestling-Alben mit dem Namen Piledriver, die sind aber mir vorbeigegangen, muss ich dazu gestehen. Da waren dann eben auch die Themes dann teilweise drauf und all sowas. Also, aber für mich war auch dieser Anfang von Wrestling und Musik war dieses WrestleMania, die Album, was 93 rausgekommen ist. Und mir hat das damals mein Bruder aus der Videothek mitgebracht. So. Und ich habe es mir dann von CD auf Kassette überspielt. Also auch das wieder so. Und das war aber ziemlich grauenhaft, so in der Retrospektive, oder?
Ja, super. Ich habe es mir damals auch irgendwann nochmal auf Kassette nochmal gekauft, auf dem Flohmarkt gefunden. Also ich habe tatsächlich die CD, die Single und die Kassette immer noch. Ja, das waren zwei Songs, glaube ich, die von mehreren WWE Superstars damals zusammen performt wurden. Also Slam Jam WrestleMania, da gab es einen Refrain, der produziert war, der aber von jemand anderem gesungen wurde, oder zumindest haben die im Background noch mitgesungen. Und dann gab es einzelne Strophen, wo dann jeder Wrestler auch was sagen durfte. Also zumindest die Stars. Bret Hart hatte eine kurze Sprechrolle. Macho Man, Randy Savage. Ich glaube auch British Bulldog, der Undertaker, durfte ein paar Sätze irgendwie in diesem Song sagen. Und dann gab es noch ganz viele Songs, die von einzelnen Wrestlern quasi damals auch, ja, performt, sag ich mal, wurden. Zum Beispiel die Nasty Boys hatten einen Song. Tatanka, Mr. Perfect, selbst Crush hatte da auf der CD so einen eigenen Song. Also das war schon, das ist harte Kost rückwirkend betrachtet, aber damals fand ich es als kleiner Bub, fand ich das schon ganz witzig, tatsächlich.
Es ist, ja, ich fand es auch halt extrem lustig, aber die Texte sind auch so absurd, also gib das gerne mal irgendwie bei YouTube ein, also allein der Bret Hart Song, also mein, worüber sollte ein Bret Hart reden, ne? Spricht natürlich darüber, Never been a right time to say goodbye. Und er singt einfach eine Liebesschnulze. Also er spricht eine Liebesschnulze. Er
spricht.
Wo es dann darum geht, dass er mit einer Frau Schluss macht quasi. Und dann kommt so ein ganz kitschiger Refrain, wo es dann darum geht, ja, es gibt niemals den richtigen Zeitpunkt, um irgendwie Schluss zu machen. Und Hacksaw Jim Duggan, da geht der Refrain ja nur irgendwie, Hacksaw Jim Duggan likes to beat people up. So, finde ich auch eine gute Message. Und Ja, generell. Also das ist schon aus heutiger Sicht schon richtig harter Stoff. Aber man darf da nicht unterschätzen. Zum einen, wir fanden das damals gut, oder?
Wir fanden es damals, ja. Ich habe es tatsächlich, ich hätte es mir nicht gekauft, wenn nicht da WWF drauf gestanden hätte auf der CD, ganz ehrlich. Es gab in den 90ern schon sehr viel Mist. Das gehört auf jeden Fall auch dazu. Es gab sehr viele gute Sachen in der Musik der 90er, aber es gab auch sehr viel Mist. Und das hat sich einfach da auch eingereiht. Das hat da schon in die Zeit sehr, sehr gut gepasst. Sowas würde die WWE heutzutage auch gar nicht mehr rausbringen. So hat sich aber auch eine Firma vermarktet. Ich meine, die deutsche Nationalmannschaft hat ja auch regelmäßig zur Fußball-Weltmeisterschaften ganz, ganz schreckliche Songs rausgebracht. Also mit anderen Musikern, also mit richtigen Musikern zusammen. Udo Jürgens oder was es da alles gab. Rex Gildo, wenn ich mich...
Die Village People.
Später. Das war das Letzte und danach gab es das zum Glück nie wieder. Und das kann man sehr, sehr gut vergleichen, weil da auch die Fußballer tatsächlich auch so ein paar Zeilen immer einsprechen durften oder versuchen durften zu singen zwischendrin. Also so eine Art war das tatsächlich und das... Ich finde es gut, dass es das gab. Wie gesagt, ich kann heute immer noch erzählen, meine erste CD, Slam Jam. Aber ansonsten... Ja, also es ist witzig, wenn man das jetzt aus heutiger Sicht nochmal anhört, aber gut kann man es nicht finden.
Nee, nicht wirklich. Aber die Dinger waren halt erfolgreich, ne? Und du hast gerade gesagt, du hast dir damals die Slam Jam CD geholt. Die war tatsächlich auf Platz 4 in UK. Ja. Also von daher, die war richtig hoch in Charts. Und ich kann mich auch damals daran erinnern, dass das wirklich auch dann. Ich weiß gar nicht, ob das damals schon Viva war oder ob das noch im TV gewesen ist, aber so, ich kann mich daran erinnern, dass ich vorm Fernseher gesessen habe und da konnte man dann sehen, auf welchem Platz dieses Ding ist. Und ich habe mich da tierisch drüber gefreut, dass Wrestling irgendwie auf dem Musiksender lief. Und ohnehin, es gab ja dann auch verschiedene so Gastauftritte von Wrestlern in Musikvideos. Also auch da wieder, Shaggy, kannst du dich dran erinnern an den Ultimate Warrior in dem Phil Collins Video damals?
Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern, aber ich habe es auch zum Glück verdrängt, ja. Aber die Wrestler waren da auch tatsächlich nicht nur in Deutschland im Mainstream angekommen und die nutzte man auch dann andersweitig in der Popkultur. Das waren dann bekannte Gesichter und klar kann man mit denen dann auch Werbung machen.
Ja, also das war dann wirklich so. Also wenn du dem quasi dann im Video gehabt hast, war das dann auch wirklich für die Musiker eine große Nummer so, also eine große Geschichte. Und da gibt es einige, die das gemacht haben. Ne? Also ich weiß, wir erinnern uns wahrscheinlich auch alle an den legendären Auftritt von Vince McMahon, ne? Wo er da mit den Hüften gewackelt hat und so. Gibt's ja auch, ne, mit Stand Back und sowas. Also das war auch sehr witzig. Und Hulk Hogan hat auch irgendwie Musik gemacht. Also da sind mehrere, gerade aus der alten Generation dabei. Ich wusste sogar, ein Terry Funk hat ein Album aufgenommen. Wusste ich auch nicht, dass der sowas gemacht hat.
Der hat so ein Country-Album war das, aber ja, das ist auf jeden Fall war das auch, es musste auch in den 80ern gewesen sein. Das ist, also die Songs sind eigentlich ganz schlimm. Du hast Hogan angesprochen, der hat das, glaube ich, sogar mit Jimmy Hart zusammen gemacht, der ja auch viele WWE-Musiken oder WWF-Musiken damals noch geschrieben hat, auch ein paar WCW-Musiken. Die haben zusammen tatsächlich eine Band damals gegründet. Da war sogar die Frau von Hulk Hogan auch mitbeteiligt, die damalige Frau Linda. Auch ein ganz schlimmes Album. Auch so, also, aber Jimmy Hart ist ja ein Musiker. Jimmy Hart ist ja ein relativ, er kommt ja aus der Musik. Der war Mitglied der Gentrys in den 60er Jahren, eine sehr, sehr bekannte Band. Die hatten auch wirklich Hits, also die waren wirklich erfolgreich und danach ist er erst zum Wrestling gegangen, also der hat mit Musik ja schon einiges am Hut, aber sich diese Band von Hogan und Jimmy Hart, die hieß die Wrestling Boot Band oder sowas, The Wrestling Boot Band, und das hat er sicherlich nur gemacht, um Geld zu verdienen, aber ein bisschen was ist ja auch hängen geblieben.
Ja, also, ne, wenn man eben die Popularität hat, dann kann man die auch ausnutzen, sage ich einfach mal. Ne? Also dann kaufen es die Leute auch irgendwann, egal wie kacke das ist. Und man hat damit damals natürlich richtig Geld verdient. Da darf man sich auch echt nichts vormachen. Auf diesen Wagen sind natürlich dann auch andere Promotions aufgesprungen. Ne? Also ich habe gerade das Slam Jam Album angesprochen von der WCW. Ich muss sagen, ich liebe diese Songs, das sind die alten Entrance Teams dann. Aber die sind auch teilweise von den Texten her absolut albern. Also du kennst doch, ihr kennt doch sicherlich doch das alte Sting-Theme, ne? He's a man called Sting, ja. Und so. Und da geht es dann darum, im Text geht es unter anderem darum, dass dann beschrieben wird, was er so tut. Und wenn man drauf den Text achtet, dann lautet eine Zeile, he does this and he does that. So. Wenn das keinem Gegner Angst einflößt, dann weiß ich es nicht.
Ja, aber das ist ja auch ein Ding.
Vorhersehbar, ne?
Ja. Das ist ja auch ein Ding von Musik generell. Also wenn man, da sollte man, manchmal sind die Texte schon ganz wichtig, manchmal geht es auch eigentlich tatsächlich nicht so unbedingt um den Text. Übersetzt kannst du einen Großteil der bekannten englischen Songs mal übersetzen, da kommt oft auch Quatsch raus.
Ja, wie dem auch sei. Ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Ich liebe bis heute das alte WCW-Theme von Ravishing Recruit zum Beispiel. Das ist immer noch ganz großartig. Oder auch das von Dustin Rhodes damals mit They Call Him The Natural.
Dass da Olaf übrigens schon mal bei einem Podcast gesungen hat, das wird er jetzt auch noch mal ganz kurz eine Zeile singen, oder? Ich habe es damals gefeiert. Ich möchte es gerne noch mal hören.
Nee, das gibt's nur auf Patreon, weißt du? Okay, so. Das war doch im Dustin Rhodes Podcast, wo ich das gemacht habe.
Das stimmt, oder? Ich glaube, da hast du es gemacht. Das war auf jeden Fall sehr schön.
Ja, wie dem auch sei, aber wir haben gerade auch schon angesprochen, es gab dann immer wieder auch Verbindungen von Wrestlern in die Musik. Michael Hayes zum Beispiel ist ja auch jemand, der dann sein Entrance-Team oder das Team der Freebirds selbst gesungen hat. Auch ein Honky Tonk Man hat das Ding ja damals selber gesungen, glaube ich, war auch von Jimmy Hart produziert, oder Shaggy?
Der Song von Honky Tonk Man ist von Jimmy Hart produziert gewesen, ja, auf jeden Fall. Und Bad Street USA hat ja Michael Hayes damals selber performt, selber auch, glaube ich, geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist ja ein richtiger Hit gewesen. Das hat er ja auch noch mal performen dürfen bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame. Das war auch ein cooler Moment, als die Freebirds aufgenommen wurden. Das war witzig.
Ja, genau, absolut. Und damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen beim Thema, ne? Wie sich auch die Musik verändert über die Jahre. Und ich finde, auch an der Musik im Wrestling kann man auch immer gut den Zeitgeist ablesen. Also gerade Kai hat es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie sich das verändert hat. Also Kai, wie würdest du gerade die Musik beschreiben, die wir jetzt vielleicht auch jetzt aktuell haben oder vielleicht auch im Vergleich vor 10 Jahren oder so?
Das Witzige ist, passend dazu habe ich mir, ich glaube vor 4 Tagen oder sowas nochmal, es gibt halt so ein Video von allen Raw-Openings, von den allerersten bis jetzt. Und du hast natürlich auch gemerkt, dadurch, dass natürlich auch PG, hier TV-14 oder so heißt das, glaube ich, ne? Damals war, da waren natürlich auch die Bilder oder sowas ein bisschen anders als heutzutage. Und auch die Musik, also das ist viel mehr Sachen, die waren richtig harter Rock. Und irgendwann hast du dann immer so ein bisschen mehr so, ich sag mal so Sing-Sang-Sachen. Oder wenn man jetzt ganz böse sein würde, könnte man auch sagen, du hast erstmal so härtere Sachen und irgendwann hast du dann so ein bisschen so dieses Green Day, was dann einfach, wo du dann wirklich gesagt hast, okay, das ist nicht mehr so das, was diese Aggressivität rüberbringt, sondern das holt vielleicht auch einfach den Mainstream ab, weil es viele Leute kennen. Und das hast du, wie gesagt, auch bei den Themes gemerkt, weil ich weiß noch irgendwie, so gerade um die Zeit 2008 bis 2011 oder sowas, da hatte ich auch wirklich ziemlich viele der Pay-Per-View-Themes, habe ich mir immer runtergeladen, weil ich davon gefühlt, natürlich, jetzt sind da auch ganz viel Müll dabei, aber gefühlt war so jedes zweite Ding irgendwie ein Hit, also das ich super gut fand. Und heutzutage, jetzt so gerade die letzten Themes, ist alles immer so, ja, also ich kann jetzt das hören oder eins der anderen 5000 Lieder, weil die so ein bisschen nur nach 15 sind. Und dann ist es wirklich so, dass mich gerade heutzutage die NXT Takeover-Themes immer sehr stark ansprechen. Mhm. Und weil die, ich finde, die haben nochmal so ein bisschen mehr so den Zeitgeist von vor 10, 20 Jahren. Weil die auch noch mal ein bisschen diese Härte rüberbringen.
Ja, also NXT, finde ich, bei der Musikauswahl erinnert mich stark teilweise an die alte ECW. Also das ist dann da wirklich dann teilweise so ein bisschen Metal, ein bisschen härter. Die ECW damals war ja auch einfach prägend, dadurch, dass die dann wirklich einfach, ich weiß noch nicht mal, ob die irgendwie eine Lizenz gehabt haben oder sowas, aber ich glaube, die waren einfach frech genug und haben sich da dann einfach die Themes gekrallt und haben da ja dann auch wirklich, ja, damit Stars gemacht, ne? Also zum Beispiel ein Sandman wäre damals ohne Enter Sandman nie so groß geworden.
Einmal dazu.
Ja, bitte.
Ich habe letztens
Kai ist gerade gekommen.
Ja, wirklich. Ich habe auf Twitter habe ich das gesehen. Und zwar, das war ja irgendwann mal bei einer relativ großen Veranstaltung, da kam dann Sandman wirklich einmal zu Enter the Sandman raus, weil es gab doch, glaube ich, irgendwie ganz häufig
Das war beim ersten One Night Stand.
Ja, und genau, da habe ich das Video gesehen. Das ist ja eine der geilsten Sachen aller Zeiten. Das ist ja unfassbar. Also wie der dann mit seinem Kendo-Stick in der Crowd steht und die Halle beim Refrain komplett eskaliert. Also die singen, die schreien ja alle mit. Das ist so ein geiler Entrance, ne? Ich liebe das. Also unbedingt mal anschauen, was da für eine heftige Stimmung rüberkommt.
Ja, auch in der Energie, die dabei rübergekommen ist. Und ich sag's dir ganz ehrlich, also die ECW hat meinen damaligen Musikgeschmack extrem stark geprägt. Also Shaggy, war das bei dir auch damals so?
Das kann man wohl so sagen. Also ich habe mich ja damals auch schon sehr mit Musik beschäftigt und ich mochte auch viele der Themes und ich kannte die auch schon auch von anderen Wegen. Und ihr habt gerade den Sandman angesprochen. Also das ist auch so jemand. Ohne sein Theme ist der auch nur halb so gut, also zumindest kommt er dann so halb so gut rüber. Wir hatten ihn ja auch in der WCW dann als Hardcore-Hack ist er da aufgetreten mit einem ganz anderen Theme. In der WWE hat er ja auch dann später ein anderes Theme bekommen müssen und auch sehr zurückwirkend, wenn man sich die alten ECW-Shows anschaut. Auf dem Network sind ja auch die Musiken gar nicht mehr so, die Originalmusiken zum Großteil ja auch gar nicht mehr dabei, weil es einfach auch gar nicht darf. Und ein Sandman ohne Enter Sandman, das ist einfach, da fehlt was. Also es ist ja nicht nur der eine Auftritt, den Kai gerade angesprochen hat, das war ja bei jedem Auftritt des Sandman so, dass das Publikum so mitgegangen ist. So, das hat einfach den Sandman ausgemacht. Das war da, beim Undertaker habe ich gesagt, vielleicht 30% des Gimmicks, beim Sandman waren es locker 70% des Gimmicks, war einfach der Song. 20% des Bier und der Candlestick und der Rest war der Sandman selber. So.
Ja, das stimmt. Also im Ring war der Sandman jetzt ja nie sonderlich begabt, sagen wir es einfach
aber
mal so.
Aber es war egal, es war bei ihm absolut egal. Ja, es war egal. Total wurscht.
Also ich hätte das auch total gerne mal live gesehen, ganz im Ernst, also da im Publikum zu stehen. Jemand anders, der mich da auch, oder bei dem ich auch irgendwie das Theme immer im Kopf behalten habe, war zum Beispiel Rob Van Dam damals, das alte ECW-Theme, Walk von Pantera. Das fand ich halt auch mega. Also kann ich dir gar nicht genau sagen, wieso eigentlich, weil ich eigentlich Pantera gar nicht so gerne mag, aber das hatte einfach da auch wie Arsch auf einmal gepasst, ne? Bis hin zu den, ja, keine Ahnung, bis hin zu den Comedy-Sachen. Also, wenn die Full-Blooded Italians nicht mit Staying Alive reinkommen, dann passt das irgendwie nicht, ne? Und ich hab's ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich habe ja noch immer die alten DVDs von der ECW, wo ja wirklich alle noch mit den Original-Themes reinkommen. Irgendwann gab's dann da einen Punkt, irgendwie 2000, 2001, wo dann die Rechte offensichtlich an den Musikstücken nicht mehr gehabt haben. Und die haben da einfach aufs Brutalste, also noch schlimmer, als es heute beim Network ist, wurde einfach aufs Brutalste einfach irgendwie so ein billiger, lizenzfreier Kram drüber gelegt. Ne? Also so ein, da kommt dann Enter Sandman rein und dann hast du einfach nur so ein langweiliges Gitarrensolo einfach da drüber gelegt.
Ich, so, oh. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass die ECW wirklich damals die Rechte hatte, das so wirklich zu vermarkten. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Man kann es ja jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Aber das kann einfach nicht, also ich weiß nicht wie, weil das sind ja wirklich im Fernsehen möglicherweise, ja, aber dann nicht bei der DVD-Veröffentlichung. Also da müssen ganz andere Summen fließen, da ganz andere ja, Lizenzen, die man haben muss. Und das weiß ich nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie haben es tatsächlich rausgemacht.
Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie auch einfach gehofft, dass es keiner sieht. So
keiner ungefähr. Hört.
Das machen ja heute noch. Ja, und keiner hört. Das machen ja heute noch ganz viele Indie-Promotions, so nach dem Motto, ja, das wird schon keiner mitkriegen, so ungefähr von der GEMA oder von was auch immer. Das
Tja.
Ist ja durchaus mal so der Fall.
Da muss man aber tatsächlich aufpassen. Aber bevor wir jetzt weitergehen, du hast die ECW angesprochen und wenn wir da über Themes reden, müssen wir tatsächlich auch noch das Theme der Gangsters nochmal erwähnen, weil da war es ja so, es war nicht unbedingt cool, kein cooler Song, aber das war ja wichtig, dass der Song die ganze Zeit lief. Der lief ja nicht nur beim Entrance, der lief während des gesamten Matches der Gangsters.
Deswegen kann man sich heutzutage auf dem Network kein einziges New Day Match mehr New Jack Match. Ui, schwerer Verwechsler hier.
ist New Jack nicht Mitglied von New Day? Vielleicht ja. Noch nicht. Es kann ja noch kommen.
Nee, aber da kannst du ja kein Match mehr von dem anschauen. Das ist ja einfach grauenhaft, weil da ist ja auch einfach nur so ein Hip-Hop-Beat drunter gelegt worden und da kriegt man Ohrenkrebs. Und ich fand das damals schon extrem anstrengend. Also, wie hat dir das eigentlich gefallen, Shaggy?
Ach, es war irgendwie, ich war ja auch kein großer Gangsters-Fan, aber es hat einfach zu denen gepasst, es hat zum Gimmick gepasst. Das war dort schon immer irgendwie cool. Nicht, dass ich den Song geliebt habe, aber das hat auf jeden Fall die Matches interessanter gemacht von den Gangsters.
Ja, naja. Also ich war da auch nie ein Freund von, aber ich mochte auch weder die Gangsters noch New Jack so per se. Von daher muss ich wohl damit leben. Ja, aber wenn man dann eben so ein bisschen weiterschaut, ne, also 90er, wo es dann auch wirklich dann so war, dass die Themes auch gerade im Mainstream dann für die Wrestler dann immer wichtiger geworden sind. Ne? Wir haben dann irgendwie so Leute wie, also ich glaube, am Ultimate Warrior, glaube ich, kommen wir hier nicht vorbei mit seinem Theme, was, glaube ich, eins der geilsten überhaupt ist, weil das so die Energie dieses Charakters wieder gespiegelt hat. Genauso auch I'm a Real American von Hulk Hogan. Ich glaube, ohne die Musik wäre der eben auch nicht ganz so groß, also wäre natürlich schon sehr, sehr groß geworden, aber ich glaube, das hat dann eben noch mal so zu diesem Show-Effekt dann eben noch mal dazu beigetragen, gerade dann eben auch mit der Feier am Ende und solche Geschichten. Da wurde ja dann auch immer mehr Themes generiert, die dann eben für einen Charakter ganz im Speziellen zugeschnitten sind. Ne? Und dadurch unterstreichst du natürlich dann auch die Figuren. Und ich glaube, einer der bekanntesten Namen, den man da nennen kann, wir haben gerade eben schon Jimmy Hart genannt, der da auch sehr, sehr viele Stücke geschrieben hat. Aber ein anderer sehr bekannter Name ist dann eben ein Jim Johnston, der ja kürzlich von WWE auch entlassen worden ist. Der hat eben auch ganz, ganz viele Themes geschrieben, ne? Also von Undertaker, The Rock, Steve Austin, Vince McMahon und keine Ahnung was.
Mehr musst du eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? Also, du hast gerade irgendwie gefühlt 5 der bekanntesten Wrestling-Themes genannt. Also, da merkst du doch erstmal, was das für ein Genie war, der Typ.
Ja.
Also, das ist echt, das ist heftig. Also, stell mal vor, schon allein, wenn du das Undertaker-Theme gemacht hast und dann hast du irgendwie noch The Rock und Stone Cold dabei, dann schon so, okay, reicht.
Ja, und auch diese Variation, die er natürlich dann immer wieder reingebracht hat, ne? Dass er dann immer noch mal das Team auf den Charakter angepasst hat und dann noch mal ein bisschen verändert hat. Also sprich, wenn sich der Charakter verändert, dann drehen wir direkt noch ein bisschen an der Musik. Also jetzt beim Undertaker zum Beispiel, wenn du dir das ganz frühe Undertaker-Steam anschaust, dann klingt das ganz, ganz anders als das Steam zum Beispiel des Undertakers aus der Corporate Ministry. Nur so als ganz, ganz krasses Beispiel, wo der Undertaker wirklich dieses ganz Diabolische gehabt hat und wo dann ja auch noch Gitarren drunter gelegt worden sind, auch da wieder passend zur Zeit, ne? Attitude Era, wo es härter gewesen ist.
Aber ja, was beim Undertaker immer eigentlich dabei war, das, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das ist der Gong am Anfang, der nämlich auch total wichtig ist. Das ist übrigens, das hat auch Kai vorhin schon mal gesagt, bei einem Entrance-Stream total wichtig, dass man mit dem Beginn gleich sofort weiß, was für ein Wrestler kommt. Also das Glas, schellende Glas bei Steve Austin zum Beispiel oder If You Smell What The Rock Is Coming oder sowas ganz am Anfang, dass okay, da nicht irgendwie sowas am Anfang eingebaut wird. Das ist ja heutzutage bei den Entrance-Streams auch immer noch so und zwar nochmal so an die Spitze gebracht. Also die ersten Töne und man weiß sofort, welcher Wrestler das ist. Und das ist schon geil.
Ich glaube, heute kann man das ja ganz gut erkennen. Was das für einen Unterschied machen kann, ist bei Seth Rollins.
Genau,
also, ja. Ne? Also das war ja vorher, war das ja einfach nur so ein Metal-Geschrammel irgendwie, was war zwar cool, aber hat irgendwie nicht ausgereicht. Und Kai kann das jetzt ja aus erster Hand bestätigen. Burn It Down ist dann auch wirklich der Burner in der Arena, oder?
Ja, also es hat wirklich alles verändert. Schon allein, weil ich finde, das ist, hat man das, also du kannst das perfekt vergleichen mit Dean Ambrose momentan. Ich finde, Dean Ambrose hat jetzt auch dieses 0815-Theme, so du weißt so, ja, okay, es ist halt Dean Ambrose, aber durch diese kleine Sache, die geändert wurde, ich meine, da war ja immer diese komische Lücke drin, wo du jetzt einfach diesen Raum für das Burn It Down gelassen hast. Also damit hast du ja Rollins nochmal eine ganz andere Beliebtheit gegeben, komischerweise. Also die Crowd rastet da ja immer komplett aus. Also auch wieder ein sehr, sehr schlauer Move gewesen mit nur einer ganz minimalen Kleinigkeit.
Ja, und manchmal reicht es halt auch eben aus, dass du quasi ein Theme hast, oder beziehungsweise wenn du einen Wrestler hast und dem einfach auch ein neues Theme gibst oder das Theme anpasst. Also ein Wrestler steht und fällt auch oft mit dem Theme und mit dem Entrance. Wir haben es gerade gesagt. Ne? Ein Sandman profitiert davon. Auch ein Steve Austin, der hat ja auch zwischendurch andere Themes gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch da noch dran erinnern könnt. Der hat ja zwischendurch auch so ein rockigeres Ding gehabt, was dann nur so aus so nenne es jetzt mal Gitarrengeratter bestand. Und da hast du auch direkt gemerkt, dass so das Publikum gar nicht mehr drauf anspringt, sondern das hat man dann auch nur kurze Zeit behalten und dann ist man hinterher wieder zum Alten zurückgegangen und hat das noch ein bisschen variiert. Also ein Theme ist extrem wichtig und wie ihr gerade gesagt habt, gerade so diese Anfangsmelodie oder dieser Anfangsklang, der macht ganz, ganz viel aus, um wirklich auch das Publikum sofort abzuholen eigentlich, ne? Um diesen ersten Pop zu generieren, dass das Publikum sagt so, yeah, auf den freue ich mich jetzt oder wie bei Roman Reigns, buh, den finde ich scheiße oder so.
Das ist schon wichtig. Ja, Jimmy Hart hat ja die zwei bekannten Hogan-Stücke rausgebracht, nicht das, was Hogan später als Hollywood Hogan die Version von Jimi Hendrix ja benutzt hat, nein, sondern die anderen beiden sind beide von Jimmy Hart, aber auch sowas, Honky Tonk Man haben wir erwähnt, aber auch so coole Songs wie, ja, gut, man mag davon halten, was man will, aber der von Dusty Rhodes, den fand ich irgendwie American, der war super. American Dream oder This Horror The Rush von Legion of Doom, The Nasty Boys oder der coole Song von Teddy Biasi oder Mounties oder die Quebecers-Variante, die wir auch schon hier gefeiert haben. Das waren alles auch Hits und ganz, ganz wichtig natürlich auch der Song von Shawn Michaels, da war auch Jimmy Hart mit involviert und das ist ja auch für den Charakter auch enorm wichtig gewesen.
Ja, und auch da der Wechsel natürlich auch, ne? Also dann am Anfang wurde der Song ja auch noch von Sensational Sherry persönlich gesungen und dann das eben
war einfach ganz schlimm.
Später von ihm persönlich. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Also
die Version von Kurt Angle.
Ja, und jetzt bei WWE zum Beispiel ist ja seit 2014, gibt es ja da einen neuen Producer. Und wie spricht man den eigentlich aus? CFO?
CF0 Dollars.
Ja, ich hab keine Ahnung.
Ich glaube CFO, aber ich weiß es auch nicht genau. CFO, das Dollarzeichen, weiß nicht, ob man das mitspricht. Ich höre immer nur CFO. Die sind ja aber auch, die haben es nochmal in die Moderne gebracht. Irgendwie, das ist nicht nur ein Produzent, das sind, glaube ich, zwei Jungs, die dahinter stecken. Das sind
mehrere, ja.
Ich liebe das einfach, was sie machen. Also sie haben natürlich auch ein paar Stinker dabei gehabt, wie zwischenzeitlich das von Seth Rollins, was ihr erwähnt habt, dass sie ja auch zwischen wirklich allein durch das Burn It Down einfach unglaublich verbessert haben. Das von Dean Ambrose ist auch ein kleiner Stinker. Aber ansonsten sind es natürlich klasse Hits. Also die haben Glorious, man mag von Bobby Roode halten, was man will, aber der Entrance-Theme ist großartig. Oder der
das
von
ist das einzig Gute an Bobby Roode.
Oder der von Shinsuke ist natürlich auch ein Hit einfach. Das ist auch einfach geil. Aber
haben die auch das von Cesaro gemacht?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das könnte in die Zeit vor, die beiden noch fallen.
So, einfach nur irgendeine Polizei aus irgendeiner Stadt. Die haben auch AJ gemacht, was ich auch sehr gut finde.
Die Sirene haben sie noch von Scott Steiner geklaut. Also das von Cesaro ist eines der schlimmsten Themes überhaupt. Ich glaube, es ist eines der Gründe, was ihn noch so arg zurückhält. Das glaube ich schon. Da braucht man auf jeden Fall. Aber ansonsten haben die wirklich, das sind einfach geile Songs, die sie rausbringen, aber auch so facettenreich. Da sind ja auch so ein paar Songs, wie der jetzt hier von Revival, das ist auch so ein harter Song, oder Aleister Black. Und dann gleichzeitig aber auch so Songs wie der von Bailey oder ja, das Halleluja von Damien Sandow und so Sachen, die sie auch überarbeitet
hat. Der von AJ.
Der AJ, so ein Hip-Hop-Song und sowas. Also da ist wirklich, die sind facettenreicher, als es jetzt ein Jim Johnson oder auch ein Jimmy Hart je waren.
Das stimmt auf jeden Fall.
Man sieht auch schön so ein bisschen also ich finde, wenn du da das Lied hörst, dann weißt du aber auch so ein bisschen, welcher Charakter da gerade reinkommt. Also, weil du hast halt direkt so bei Nakamura auch diesen japanischen Touch drin. Und ich finde ja auch, also was ich übrigens wirklich gut finde, ist, dass sie aus einem Theme, was ja super beliebt war, dann das Heel-Theme gemacht haben, was trotzdem gut ist. Also da kam jetzt keiner gesagt so, okay, das finde ich jetzt super schlecht. Alle haben gesagt so, okay, das passt perfekt. Und auch bei AJ mit diesem Südstaaten-Flair, nenne ich es jetzt mal ein bisschen, das finde ich auch richtig gut. Und Bobby Roode, Glorious. Gut, das ist das Einzige, was ihn ausmacht, aber hey, also, weiß ich nicht, ich finde, das geht noch mal ein bisschen mehr auf die Charaktere ein als andere Themes vorher.
Ja, also das kann man absolut so sehen. Naja, also die haben da auch echt einen guten Job gemacht. Ne? Also ihr habt jetzt gerade schon die bekanntesten Themes da angesprochen. Wir haben jetzt natürlich auch schon angesprochen, was macht ein Theme aus? Also auch diese Wandlungsfähigkeit finde ich auch extrem wichtig. Aber ich habe immer gesagt, wenn ein Charakter sich verändert, also sei es jetzt, dass er von Heel zu Face wechselt oder umgekehrt oder irgendwie sonst wie sich verändert, dann muss eben auch der Auftritt und das Team muss sich mit verändern. Und das wurde ja zuletzt beispielsweise bei Shinsuke Nakamura ganz, ganz hervorragend gemacht mit dieser mit dem Rising Sun Theme, wo dann auch nochmal die Lyrics drüber gelegt worden sind, was natürlich auch gleichzeitig verhindert, dass die Leute das wirklich vernünftig mitsingen können. Also das war schon sehr smart und das ist wirklich schon richtig gut. Das ist auch eine Kunst, Wrestling-Teams zu präsentieren und die dann auch eben, ja, da gehört ja dann auch noch mehr dazu. Da gehört dann eben noch die ganze Show drumherum, das Licht und so weiter und so fort. Also das muss ja dann auch alles aufeinander abgestimmt sein, damit das auch wirklich so seinen Effekt rüberbringt. Und jetzt können wir ja einfach mal hier so ein bisschen fragen, nachdem wir jetzt wissen, was Teams ausmachen, wozu die gut sind und so weiter und so fort. Was sind denn eure Lieblingsteams und was sind eure, ja, Stinker, um es mal so zu sagen? Und was sind vielleicht Teams, die ihr eigentlich gruselig findet, aber trotzdem mögt?
Jackie. Die ich gruselig finde und trotzdem mag, sind vor allem so Themes aus den 90ern. Das war, was man nicht vielleicht unbedingt als richtiges Theme oder richtigen Song bezeichnen kann. Ich mochte Bestien Boogers Entrance Theme. Das ist einfach ja dieses Schmatzen und Rülpsen. Oder bei iOS damals, Irwin R. Scheister, dem Steuereintreiber, der hat ja auch einfach nur so eine alte Schreibmaschine als Geräusch irgendwie, als er reingekommen ist. Oder in Skinner, da gab es irgendwie nur so ein, ich weiß nicht, irgendwie so Sumpfgeräusche. Also sowas gab es ja.
So
ja,
Quaken und so Kram war das doch, genau, oder?
Sowas gab es ja damals auch. Also man hatte ja nicht immer nur so Themes. Also aber
wir hatten damals nichts, wir hatten nur Sumpfgeräusche. Nur so
Geräusche für ihn. Das passt schon. Das gibt es ja heutzutage leider auch irgendwie nicht mehr. Aber das hat schon immer auch zum Charakter so ein bisschen, zum Gimmick gepasst. Das mochte ich zum Beispiel irgendwie, obwohl es natürlich, das konnte man sich ja eigentlich so nicht anhören. Und eins, meine natürlich, Guilty Pleasure Themes ist natürlich das Real Man's Man von William Regal, diese kurze Variante, die er hatte. Das habe ich geliebt. Das ist so, erinnert tatsächlich so ein bisschen an den Song von Monty Python, an den Holzfäller-Song,
ja.
Lumberjack-Song.
I'm a man.
Genau, ja. Das zum Beispiel fand ich super. Aber das sind eher so Guilty Pleasure-Songs, die ich wirklich richtig liebe. Ihr habt schon erwähnt, Shinsuke finde ich großartig. Bobby Roode ist natürlich toll gemacht. Ich mag aber, eines meiner All-Time-Favorites ist von Christian, Just Close Your Eyes. Aber das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemes. Das ist aber auch, das ist von Story of the Year, eine tolle Band. Ein bisschen, ich glaube, noch minimal geändert von Jim Johnston damals. Und uns ein bisschen angepasst. Das finde ich zum Beispiel großartig. Ich mag aktuell das Theme von Aleister Black sehr. Das von Revival hatte ich schon erwähnt, finde ich richtig gut. Aber es gibt so viele. Redet ihr erstmal, dann fallen mir bestimmt noch ein paar ein.
Ich bin ja echt so jemand, der gerne Theme-Songs mit Gesang und mit Text hat.
Ja.
Deswegen mochte ich auch zum Beispiel also diese ganzen 90er-Kram. Also da ist jetzt Big Boss Man, fand ich damals total cool. Der Mounty, also sorry, am Mounty geht halt nichts dran vorbei, weil das einfach auch so albern und lustig ist. Ja, und generell, wenn man jetzt so in die jüngere Vergangenheit guckt, da habt ihr schon ein paar Sachen gesagt, hast du gerade schon ein paar Sachen genannt, ne? Also Christian gehört da für mich dazu. Ich mochte auch das Team von Edge extrem gern, Metalingus von Alter Bridge. Ich mag Alter Bridge ohnehin sehr gern und auch da komme ich auch so ein bisschen zurück nochmal auf diese ganze Musik- und Zeitgeist-Geschichte. Auch damals Creed fand ich halt auch die ganze Zeit richtig, richtig cool. Also bis ich dann rausgefunden habe, dass es dann auch teilweise sehr viel religiöser Kram ist, den sie da singen. Also solange man darauf nicht achtet, dann geht's. Aber manches ist halt wirklich schrecklich, wenn man drüber nachdenkt und darauf achtet, was sie singen. Das ist dann eben schon cool. Und ansonsten ja so Guilty Pleasure Themes habe ich, weiß ich gar nicht. Also so Sachen, die ich halt überhaupt nicht ausstehen kann, ist also wirklich auch sowas, was dann nicht zum Charakter passt. Also ich fand zum Beispiel Cesaro ist, glaube ich, da einfach so das Nummer eins schlechte Beispiel, was da abgibt. Ne? Kai, wie sieht es bei dir aus?
Also ich finde, man muss einmal differenzieren so zwischen Themes, die ja eigentlich schon richtige Songs sind oder die extra für einen Wrestler gemacht wurden. Also deswegen natürlich wirklich auf Nummer eins bei mir ist Cult of Personality. Also liebe dieses Lied. Auch ein Edge ist natürlich ein fantastisches Lied. Shawn Michaels kann man auch wirklich super gut weghören. Und gerade dazu diese Sachen, die extra gemacht wurden, wie ein Aleister Black, super stark, Nakamura fantastisch. Und AJ, ich liebe dieses Team unfassbar. Also wirklich, ich weiß noch, als AJ debütiert ist, wo ich dann ganz am Anfang gesucht habe, so wo gibt's das Lied, weil das normalerweise ist in der WWE immer direkt, okay, hier auf dem YouTube-Kanal hörst du ja an oder sowas. Und irgendwie, das hat einen Tag gedauert und ich war verzweifelt so, okay, Leute, wo gibt's dieses Theme? Ja, das weiß ich noch. Aber apropos Guilty Pleasures, also da würde ich auf jeden Fall gerne noch mal ein paar nennen. Themes, die ich mag, ich weiß auch nicht, warum. Ich mochte immer so das Theme von Apollo Crews. Irgendwie weiß ich auch nicht. Also es hat irgendwie mag ich diesen Beat nur, obwohl ich auch Apollo Crews uninteressant finde.
Damit steht Kai immer aus dem Bett auf.
Ja, wirklich, aber auch mit diesem, so wie er halt. Also ganz einfach.
Ja.
Ty Dillinger finde ich irgendwie auch immer ziemlich cool. So, auch wegen diesem Ten vielleicht. Und was ganz, ganz Guilty Pleasure war immer das Theme von Adam Rose. Das fand ich auch sehr geil.
Das war super. Das muss ich aber auch, da muss ich auch wirklich unterstreichen. Das fand ich auch toll. Das hat auch irgendwie wirklich gepasst. Aber ich sehe Kai jetzt immer vor mir, wie er vorm Spiegel steht und auf Sexy Boy Song performt. Das finde ich schon witzig. Was wir auch fast ganz vergessen haben, ist
nur wenn Olaf meine Dingens macht, meine Sensational Sherry.
Das macht Olaf sicherlich.
He's just a sexy boy.
Keiner so im Unterhemd vom Spiegel. Ja, aber auf jeden Fall.
Oh, warte, ganz kurz.
Okay.
No more words. Fertig.
Okay. Von
Jeff Hardy.
Auch eine gute Variante. Stimmt, Jeff Hardy ist ja auch so jemand, der auch selber noch Musik gemacht hat. Da kommen wir eigentlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich wollte gerne nochmal Motorhead ansprechen. Da zwischen Lemmy, der leider nicht mehr unter uns ist, großartiger Musiker, einer der größten aller Zeiten. Und Triple H gibt es ja auch eine enge Verbindung. Die beiden waren ja sehr gut befreundet. Und Lemmy hat auch eine Reihe von Songs für Triple H, also es gibt ja zwei, drei Triple H Songs, King of Kings und The Game, die teilweise extra ja für Triple H sogar performt wurden, aber auch die Evolution hat ja einen Song benutzt von Motorhead und so weiter. Also die haben auch sicherlich eine enge Verbindung zum Wrestling und auch tolle Songs.
Ja, und hatten ja auch ein paar Live-Auftritte bei WrestleMania und so, das war auch immer sehr, sehr geil.
Aber der Motorhead-Auftritt ist unfassbar schrecklich. Der ist super schlecht. Also wirklich jetzt. Also,
es gab zwei übrigens.
Ich weiß nicht, welcher von beiden das war, aber bei einem performt halt Motorhead, also an Lemmy, wirklich diesen The Game Entrance. Und du denkst so, ey, sag mal, Text hast du aber schon mal gelernt vorher. Also, das ist.
Lemmy darf
das. Ich glaube, Kai nicht verwechselt geil.
Auch Motorhead mit Kid Rock.
Mit Machine Gun Kelly.
Machine Gun Kelly.
Ja, genau. Mir fallen auch gerade noch ein paar andere Sachen ein, übrigens, von wegen hier Geräusche, so. Shaggy, kannst du dich noch an Isaac Yankems Musik erinnern?
Das war so ein Bohren die ganze Zeit. Und vielleicht
das war einfach nur ein Zahnarztbohrer
nonstop. Hoffentlich zwischendrin noch so ein Schrei oder so, das hätte dann auch irgendwie gepasst. Stimmt, das war auch ganz schlimm. Also da
ich wäre einfach gegangen. Wirklich, also scheiß auf dich, ich wäre einfach gegangen.
Right to Censor war ja genauso, war auch einfach nur eine Sirene und sowas.
Ach, Cesaro?
Ganz schlimm fand ich auch. Ja, noch schlimmer eigentlich fast. ganz schlimm fand ich auch immer die TNA-Themes, die ja dann einfach quasi so ein Instrumental aus den WWE-Originalen gemacht haben, ganz oft, wenn dann WWE-Stars rübergekommen sind. Das gab's ja dann auch ganz oft, also gerade so, als dann, keine Ahnung, Kurt Angle rübergekommen ist, auch ein Booker T oder so, was ja auch teilweise eine Abwandlung waren.
Ja, aber also, so abgewandelt, dass man es nutzen durfte. So, aber das war genau. Ja, das hat die WCW ja auch ein bisschen gemacht. Also ein DDP hat ja auch eine Abwandlung zum Beispiel von Smells Like Teen Spirit als Song gehabt. Ich glaube, ist es nicht auch Jimmy Hart gewesen, der das abgewandelt hatte für Diamond Dallas Page? Und Diamond Dallas Page war auch, also die Musik war auch total entscheidend für seinen Erfolg, glaube ich schon. Und das war auch, und andere Songs gab es damit auch in der WCW, fällt jetzt gerade ganz keiner ein, die einfach nur leichte Abwandlung von bekannten Hits auch waren.
Das von Raven doch auch, oder? Von Chris Jericho. Ja. Jericho ist doch Evenflow von Pearl Jam.
Genau, das wurde auch einfach nur so ein bisschen variiert, dass man es nutzen konnte, dass man noch erkennen konnte, welcher Song das eigentlich ist, aber dass man dafür trotzdem nichts bezahlen musste.
Und das beste, schlechteste Theme aller Zeiten ist immer noch X-Factor von Uncle Cracker. Da bleibe ich bei. Da haben wir im X-Pack-Podcast auf Patreon und Steady schon drüber
gesprochen. Ich dachte, den fandst du mal toll, den Song.
Ja, deswegen ist es ja der beste und schlechteste zugleich. Aber ich habe mir das letzte noch mal angehört und er ist eigentlich wirklich nicht zum Aushalten, muss man leider sagen. Und es ist kein Wunder, dass die Gruppierung keinerlei Reaktionen gezogen hat, wenn so eine Musik dazu kommt und dann auch noch das Entrance-Video auch noch so total beschissen ist und auch lila die ganze Zeit. Das ist absolut grauenhaft.
Ja, was mir gerade einfällt, war dieses Rob Van Dam, The Whole Fucking Show, war das auch ein Theme? Was da, oder war das immer nur von den Fans mitgechantet?
Das war mitgechantet, glaube ich, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was du meinst.
Ja, wie gesagt, war einfach nur immer nur gechantet, wie dieses Rob Van Dam, The Whole Fucking Show.
Nee, das ist glaube ich, das war, glaube ich, das von TNA, oder?
Ja, deswegen meine ich ja, das ist
ja.
Auch sehr, sehr simpel gehalten, aber auch, ich glaube, schon geil, wenn du in der Halle bist.
Ja, also ich habe da auch gerade noch die Lyrics zufälligerweise so aufgeschlagen. Die Lyrics lauten Rob Van Dam, The Whole Fucking Show. Rob Van Dam, The Whole Fucking Show. Van Daminator, Van Terminator, Van Crushinator, Van Assassinator.
Reicht doch mal so jetzt, die Lyrics von Obsolete waren jetzt auch nicht viel anspruchsvoller. Also.
Aber mir sind noch ein paar Songs eingefallen. Ich mag den Song von der Undisputed Era zum Beispiel sehr, sehr gerne. Finde ich absolut passend. Auch der Song der Platschen Brothers passt ja auch ganz gut zu denen. Aber den finde ich auch irgendwie, also in Verbindung mit den Platschen Brothers auch einfach ideal gewählt. Ein Song, den ich aber wirklich, wirklich mag, ist der von EC3. Den finde ich toll. Ich finde den Engines mit dem Song von ihm, von dem Typen einfach großartig.
Ja. Das stimmt schon. Das kann man so machen. Aber auch da, ne, da hat man sich halt auch eben was überlegt in der Kombination aus dem Theme und eben aus dem Entrance. Und das ist schon was. Also das Theme macht ganz, ganz viel aus und die Musik macht ganz, ganz viel aus. Und wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, ne? Es gibt auch immer wieder Live-Performances. Ne? Wir haben gerade Motorhead angesprochen gehabt. Es gab auch Living Color mit Cult of Personality bei WrestleMania 29. Ich persönlich, WrestleMania 19, Limp Bizkit mit dem Undertaker zusammen, fand ich geil. Ja.
Ohne Spaß. All hands down. Eins der besten. Wenn nicht sogar das Beste.
Das Lustige ist, dass es ja total zu einem absolut sinnfreien Match gewesen ist eigentlich. Der war doch damals gegen Albert und Big Show, oder? War es nicht das?
Aber der Undertaker hatte ja in seiner Karriere leider sehr, sehr viele wirklich unwichtige Matches bei WrestleMania, bis man irgendwann gemerkt hat, huch, der ist ja immer noch unbesiegt. Lass uns doch eine Geschichte draus machen. Aber wenn man sich die Gegner, die er im Vorfeld anschaut, dann
hätte es der Shaggy auch geschafft. Also erstmal.
Ja, also ein Giant Gonzalez oder ein Kamala oder so. Hätte ich mit Kais Hilfe bestimmt auch noch besiegt.
Ja.
Ja, natürlich. Aber nur wenn Kai zu He's Just a Sexy Kai reinkommt.
Getanzt und hätte sich abgelenkt und hätte ich von hinten einrollen können.
He's Just a Sexy Kai. Sexy Kai. Ja.
Dann weiß ich ja ganz kurz, andere Hörer, kommt alle zur World Tag Team Week zur Aftershow-Party. Ich werde da ja auch wieder Musik machen. Und ich werde Kai so weit hinbekommen, dass er tatsächlich den Song entweder per Karaoke performt oder tanzt dazu. Das werden wir sehen. Kai?
Beides.
Challenge aber accepted.
Ja, sicher. Ich bin dabei.
Kaufen wir ihm noch so ein paar Chaps dazu?
Nee. Kai muss nichts anderes anziehen, außer das im freien Oberkörper zu machen. Nein.
Ich will auch diese Kettenoberteile, die Shawn Michaels hatte.
Es reicht schon, dass er es performt, würde ich sagen.
Ich weiß nicht, ich finde, wenn dann all in.
Also bis dahin habe ich auch einen Fukuhila, oder? Wenn schon, dann schon.
Kai, aber ich meine es ernst. Also ich will dich das performen sehen bei der World Tag Team League, bei der Aftershow-Party.
Mach.
Ja, da kommt jetzt nicht mehr raus.
Karaoke ist gesetzt.
Okay, perfekt.
Ja, wir wollten, glaube ich, noch über ein paar, bevor es hier wieder komplett ausartet irgendwie, wir wollten noch über ein paar Wrestler sprechen, die ja auch selber Musiker sind und bei denen man das dann auch mal gesehen hat. Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich Chris Jericho, oder? Also mit Fozzy.
Ja, das stimmt.
Mögt ihr Fozzy eigentlich?
Boah, ist mir super egal irgendwie. Also jetzt nicht nach dem Motto, ich hab nicht reingehört oder sowas, aber mir gibt die Musik einfach gar nichts. Wenn ich das so höre.
Ich habe das erste Album mochte ich ganz gern, muss ich dazu sagen. Das erste Album fand ich ganz cool und dann irgendwie habe ich es aus dem Blick verloren. Ich war damals sogar auf einem Fozzy-Konzert, weil ich bei Moonsault ein Gewinnspiel gewonnen habe.
Also ich frage mich halt immer, wie viele da hingehen, weil die sagen, ich finde Fozzy gerne, wie viele da hingehen und sagen, ich möchte da gerne Chris Jericho sehen.
50% mindestens.
Ja, das ist halt immer ein bisschen so die Sache, ne?
Also das war damals zu der Zeit, wo Jericho so eine längere Pause genommen hat und du hattest zwischen den Songs One More Match Chance. Also kannst du mal überlegen, wie viele Leute da eigentlich die Bands sehen wollten. Und das ist ja auch so, dass eigentlich die Band, die sind eigentlich da, um Chris Jericho gut aussehen zu lassen. Also das sind schon die besseren Musiker und Chris Jericho hat zwar echt kreatives Verständnis für sehr, sehr vieles, aber der ist eigentlich eher ein sehr begrenzt talentierter Sänger, um es mal so zu sagen. Der ist halt eine Rampensau und die Musiker sitzen aber eigentlich um ihn rum und füttern ihn.
Machen alles andere.
Das ist schon.
Ja, aber es ist schon okay, was er da. Also, er ist schon eine Rampensau, das stimmt schon und die Musik ist ja auch nicht ganz mein Fall. Also, mit Fozzy. Aber ich kenne viele Leute, die tatsächlich Fozzy hören und mit dem Wrestler Chris Jericho gar nichts zu tun haben. Also, es gibt schon Fozzy-Fans, die sind jetzt gar nicht so unbekannt in dem Genre. Ich würde sagen, das sind schon auch viele, die einfach nur auf das Konzert gehen, weil sie die Musik mögen. Das ist gar nicht so die Verbindung so eng. Hingegen ein John Cena, ich glaube nicht, dass ein Wrestling-Fremder damals sein John Cena-Web-Album gekauft hat.
Ja, ich weiß es. Ich habe das ehrlich gesagt nie gehört. Habt ihr euch das mal angehört? Das
ging John Cena-Album? Nee, ja. Nie. Obwohl,
Shaggy, du?
Ich habe das Album schon gehört und man kennt ja auch zwei Songs, die er als benutzt hat. Und ich höre tatsächlich auf meinen Fahrten manchmal damals zur WXW, hat der Christian Bischoff, meinen Fahrer immer, der darf ja immer die Musik bestimmen und hat in seinem Mix immer ein, zwei John Cena Songs dabei. Ich weiß nicht warum, das ist auch schlimm, aber es kommt halt irgendwie, warum auch immer. Von daher, ich kenne die Songs so ein bisschen, aber außer hier sein aktuelles Entrance-Theme, ja, sind die anderen Songs wirklich nichtssagend. Einmal gehört und schon wieder vergessen.
Ach komm, also Doctor of Paganamics ist auch ein Klassiker, oder? Also.
World Life.
Das war auch letztens super witzig. Das lief doch auch, glaube ich, bei Shortcut vorher oder sowas. Das war auch, glaube ich, auch in der Playlist drin.
Ja,
Doctor of Paganamics kann schon was.
Ja. Aber das John Cena-Album ist jetzt nicht wirklich super schlecht. Es ist aber auch nichts Besonderes. Es geht einfach unter. Also das hat jetzt auch nicht den Trash-Faktor oder so, wie jetzt zum Beispiel. Es gibt ja noch andere Wrestler, die ein Hip-Hop-Album aufgenommen haben. Und zum Beispiel der Macho Man Randy Savage. Und das ist natürlich, das ist ein reines Hip-Hop-Album und das ist wirklich trashig. Das ist nicht gut, das ist schlecht. Das kann man jetzt über das John Cena-Album nicht sagen. Das ist einfach nur nichts Besonderes.
Ja, also. Ich weiß, also ich muss sagen, also ich würdet ihr euch ein Album kaufen, nur weil es von einem Wrestler produziert wird?
Nee.
So, oder weil das ein Wrestler macht? Ich glaube, ich würde mal reinhören, aber ansonsten glaube ich eher nicht. Also ansonsten finde ich das so. Ich meine, es gibt ja noch andere. R-Truth, habe ich gesehen, macht jetzt auch irgendwie Musik. Jeff Hardy ist auch jemand, der da Musik macht. Ich habe auch letztens gesehen, dass Lita ist auch irgendwie in einer Punkband und solche Geschichten. Also
ja, aber die Band gibt es nicht mehr. Die waren ja sogar relativ, ja, mehr oder weniger erfolgreich ein bisschen. Die Lucha Gores, also auch in Anlehnung an das Wrestling. Das war gar nicht so unbekannt. Also die hatten schon auch wirklich Fans. Aber andere Leute wie jetzt eine Lillian Garcia, die man ja auch im Wrestling kennt, oder auch eine
Mickie James.
Genau, die hat ja ein Country-Album aufgenommen, was im Country, ja in dem Country-Genre sehr, sehr, also zumindest nicht unerfolgreich war. Und das sind tatsächlich gut produzierte Alben, das von Lillian und das von Mickie James. Das kann man mal hören. Also das hören auch Leute, die mit den Western nicht wirklich was zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand sagt, ich bin großer Lillian Garcia und WWE-Fan, jetzt kaufe ich mir die CD, weil ich sie aus dem Fernsehen kenne. Also das sind schon gute Sängerinnen.
Ja. letzter Punkt ist eigentlich, nachdem wir jetzt so ein bisschen gesprochen haben, nachdem ja, dass Wrestler ja auch mal ins Musikgenre eingreifen. Was haltet ihr denn davon, dass man Wrestlern so Musiker-Gimmicks gibt? Also, Shaggy kann sich garantiert noch an Double J und wie ist der Song damals noch hier, My Baby Tonight, dran erinnern?
Also, ich fand den Song auch super. Ich konnte den damals mitsingen.
Ich kann den bis heute mitsingen.
Dann machen wir das jetzt, oder?
Also Karaoke, ne?
Das machen wir dann auch bei der World Tag Team League beim Karaoke singen. Wie steht ihr dazu? Also selbst ein Honky Tonk Man hat ja damals auch diese Geschichte gehabt, dass er dann auch die Songs selber eingesungen hat, dass er auch so ein bisschen der Elvis-Imitator da gewesen ist. Wir haben heute einen Shinsuke Nakamura, der auch irgendwie The Artist ist und man weiß nicht genau, was für ein Artist er eigentlich da vertritt oder welche Kunst er da eigentlich vertritt.
Pickup Artist.
Und wir hatten die Headbangers, die ja da auch irgendwie so einfach nur durch den Musikstil irgendwie da bestimmt worden sind. Geht natürlich alles ein bisschen durcheinander jetzt hier so von der.
Sehr durcheinander. Das waren ja außer Double J, Jeff Jarrett, der ein Country-Sänger sein sollte damals, jetzt keine Musiker-Gimmicks in dem Fall, aber natürlich an Musik angelehnt. Aber wir haben
Elias heutzutage. Was ist denn mit Man Mountain Rock?
Das war auch ein Rocker. Das war ein Rocker, Man Mountain Rock, der ja auch vorher in der WCW auch als Musiker schon aufgetreten ist, den man auch in Deutschland ja auch regelmäßig gesehen hat im Vorfeld da. Das war ein Musiker, der ja auch tatsächlich in Anführungsstrichen Konzerte im Ring gegeben hat. Aber so ein Elias bringt das heute irgendwie auf die Spitze. Der hat ja, gibt ja seine kleinen Konzerte, hat eine Dokumentation zu seinem Album, was ungefähr, was glaube ich 5 Songs irgendwie, also die EP eigentlich ist, eine Dokumentation rausgebracht. Also da reitet man ja wirklich rum, dass es ein Musiker ist. Der findet sich ja größer als Bruce Springsteen, macht sich über die Musiker, die bekannten Musiker, die vielleicht aus der Stadt kommen, wo er gerade auch im Ring steht, lustig. Also
die EP ist auch echt nicht schlecht, ne? Also die kann man sich wirklich anhören.
Die ist gut produziert, aber selbst das würde sich niemand kaufen, der nicht WWE schaut, glaube ich.
Also nein, auf keinen Fall.
Das ist jetzt nicht mainstreamig genug, um dass es auch andere Country-Fans anspricht, weil er schon sehr auf den Charakter bezogen ist. Aber das finde ich ein cooles Gimmick, das passt zu ihm. Also wenn es passt, finde ich, kann man das machen. Double J fand ich damals ja auch cool mit seinem Roadie, also dem Road Dogg später. Da gab es ja die Geschichte, dass eigentlich der Road Dogg damals den Song in Wahrheit gesungen hatte, dass bevor die Geschichte aufgelöst wurde, so richtig aufgelöst wurde, haben ja beide damals schon die WWF verlassen. Also ich mag Musiker-Gimmicks sehr, wenn es auch muss, es muss aber auch wirklich passen.
Ja, der Milli Vanilli des Wrestling-Gesangs irgendwie. Ich fand das eigentlich auch damals ganz lustig. Ich finde diese Idee, das irgendwie miteinander zu verbinden, durchaus unterhaltsam. Und da kann man auch ein bisschen was draus machen. Also wir sehen ja jetzt bei Elias, der ist ja durch seinen Charakter und durch die Art und Weise, wie er sich da präsentiert, mehr over als durch seine Kämpfe. Also ich weiß gar nicht, Kai, wie ist deine Einstellung zum Wrestler und Charakter Elias? Also bei mir ist es momentan so, ich möchte den eigentlich immer nur in Promos sehen. Der muss gar nicht so großartig viel antreten.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass sich dann sehr stark darauf verlassen wurde, dass du gesagt hast, okay, wir wollen eben diesen Charakter etablieren und sagen so, ach guck mal, der macht auch Musik. Aber jetzt ist so dieses, es ist halt immer noch Wrestling und ist so ein bisschen das Wrestling auf der, dahinter geblieben. Das finde ich immer noch so ein bisschen schade, weil so, ja, eine Promo, ja, mach mal so 10 Minuten oder auch 5, so ist ganz witzig, beleidige mal die Crowd, was auch super kann. Und dann so ein Match, ach, du kannst auch nächste Woche machen.
Ja, so ist es dann halt eben, ne? Aber wie gesagt, ich mag diese Mischung, die da gezeigt wird. Und Elias ist ja dann auch jemand, der auch doch mit seinem Charisma da auch noch ganz viel irgendwie retten kann. Und das ist ja, glaube ich, auch was so einen Musiker eigentlich auch können muss, wenn er auf der Bühne steht. Also insofern passt das schon. Ich überlege gerade, haben wir noch irgendwelche Punkte? Ja, wir haben noch diesen Punkt gehabt hier von wegen, wie ist denn das mit gerade in Independent Promotions und so, warum ist da gerade Musik so eine große Herausforderung? Shaggy hat es ja schon so ein bisschen angedeutet, ne? Wir haben da immer wieder das Problem mit Lizenzen, mit hier in Deutschland, mit der GEMA und so weiter und so fort. Das stellt immer wieder Promotions vor eine harte Aufgabe. Ich kann mich daran erinnern, dass Ring of Honor mal vor sehr vielen Jahren inzwischen auch mal komplett umgestellt hat. Die hatten ja früher auch einfach Rock-Songs oder einfach Songs, die sich die Wrestler aussuchen konnten, genommen. Also ich kann mich daran erinnern, dass CM Punk zum Beispiel damals AFI gehabt hat und solche Geschichten. Also ne, Colt Cabana, Copacabana und solche Geschichten. Das wurde ja auch irgendwann einfach komplett umgestellt und man hat da natürlich gemerkt, dass das Publikum sich erstmal dran gewöhnen muss. Du machst dann eben sehr, sehr viel kaputt. Shaggy, du als jemand, der in der Musikindustrie arbeitet, kannst du, oder damit zumindest etwas zu tun hat, sagen wir es mal so, mit Veranstaltungen und solche Geschichten, kannst du das irgendwie so ein bisschen einsortieren, was sowas kostet, wenn man sagt, so jetzt, ich möchte jetzt einen Song XY spielen?
Ich kann dir sagen, zumindest grob, was sowas in etwa kosten, wenn das bei Veranstaltungen gespielt wird. Da gibt es spezielle Verträge mit der GEMA. Dadurch, dass wir ja auch sehr viele Konzerte machen, haben da auch noch Vergünstigungen. Dadurch, dass wir noch Mitglied in so einem Verband sind, der Konzerte veranstaltet, haben wir auch noch mal Vergünstigungen. Aber das ist gar nicht so gering. Also bei unserem Festival, was wir zum Beispiel auch veranstalten, ist es ein höherer, fünfstelliger Bereich. Also so mittel bis fast zum sechsstelligen Bereich, was man allein an GEMA bezahlen muss für so ein Festival. Und für normale Konzerte, da kommt es auch immer drauf an. Ich glaube, dass wenn die Bands performen, ist es natürlich höher, als wenn du jetzt einen Sprachkünstler hast, einen Comedian, der Hintergrundmusik nutzt. Auch das muss man bei der GEMA melden. Und auch die Themes sind ja auch, die Entrance-Themes, die Wrestling League nutzen, sind ja auch nur Beiwerk quasi. Dann ist der Betrag nochmal niedriger. Aber so ganz genau, was jetzt letzten Endes kommt, auch an die Zuschaueranzahl an. Es kommt immer abhängig, wie viele Zuschauer an dem Tag da sind. Auch danach rechnet sich das irgendwie. Was aber natürlich deutlich teurer ist, wenn du den Song dann auch öffentlich nutzt, wenn du ihn jetzt auf einer DVD oder auf einem Network präsentieren willst, das ist dann deutlich höher. Fernsehsender zum Beispiel, da wird ja auch oft Musik für Werbung genutzt. Die haben meistens mit der Plattenfirma dann irgendeinen Deal, dass sie das quasi sich gegenseitig promoten. Das kann die Wrestling League natürlich nicht sagen. Wrestling League kann jetzt nicht sagen, hier, Pitbull, ich nutze jetzt deinen Song. Ich bin hier in der Wrestling-Liga aus Deutschland, ich würde gerne einen Song nutzen. Dafür mache ich deinen Song bekannter. Da sagt Pitbull, nee, scheiß drauf. Also das muss natürlich auch in Verbindung stehen. Man muss Werbung damit machen können. Dann ist es möglicherweise ein bisschen günstiger. Aber wie gesagt, was es für eine Veröffentlichung kostet, das kann ich nicht sagen. Aber das wird deutlich höher liegen. Von daher kann ich auch verstehen, dass man das nicht nutzen kann, weil es einfach, das würde sich finanziell nicht lohnen, gar nicht.
Ja, ist halt immer ein bisschen ärgerlich, ne? Also gerade für die Fans, die dann eben nicht vor Ort sind, da geht natürlich dann schon einiges an Stimmung verloren, aber so ist es dann nun mal, ne? Ansonsten, ich glaube, wir sind eigentlich schon durch mit dem Thema, oder? Haben wir noch was, worüber wir reden wollen? Kai, hast du noch irgendwie was dir auf der Seele brennt zum Thema Musik und Wrestling?
Ich fand Another Me von Jeff Hardy gar nicht schlecht. Was er mal dabei bei TNA geschrieben hat. Das war so dieses richtig, ich bin Jeff Hardy und ich mache 5 Millionen Sachen und ich guck mal kurz, ich ziehe mich ganz komisch an, dann mache ich meinen Titel noch selber. Ach, und die Musikleute, komm, die mache ich auch.
Wie ist eigentlich eure Einstellung zu so Musik-Acts bei Wrestling-Veranstaltungen? Das gibt's ja so hin und wieder mal, dass da irgendwie eine Band zwischendurch spielt. Wir haben gerade Kid Rock angesprochen, der ja da, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher WrestleMania das gewesen ist, aber wo der ein halbes Konzert gespielt hat und ich weiß nicht was. Mögt ihr sowas, Kai? Bist du da ein Befürworter von, einfach mal so als Zwischenspiel sowas zu haben?
Also, ich weiß halt nicht, wie es in der Halle ist, ne? Aber wenn sie so gerade vorm Fernseher ist, ist es eigentlich immer scheiße und auch sehr oft super unangenehm. Weil dann auch so irgendwie, dann hast du da so einen Machine Gun Kelly und du weißt so, okay, so mit Rap hatte er, ach, mit Wrestling hatte er weniger am Hut und viele Leute, die da auch sind, auch nicht. Und dann, also das war wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich da mal gesehen habe. Und so, klar, wenn jetzt bei WrestleMania irgendwie in Florida auftritt und so sagt, ja, hier, das ist der Song zu WrestleMania, dann ist es auch gut, aber jetzt nicht, wenn einer sagt so, okay, ich spiele jetzt irgendwie 5 Songs oder sowas und das finden dann vielleicht 10% aus der Halle geil und der Rest sagt einfach so, also eigentlich wollte ich Wrestling gucken.
Der Rest geht Popcorn kaufen.
Ja, also deswegen finde ich es fast immer unangenehm und unpassend.
Jackie, wie sollte man Musiker quasi in das Geschehen bei einem Wrestling-Event einbringen?
Ach, ich finde das schon okay, wenn die einen kurzen Auftritt haben. Das lockert nochmal die Stimmung so ein bisschen und die es nicht sehen wollen, die nutzen halt wirklich den Weg zum Popcorn. Es gehört irgendwie tatsächlich zu WrestleMania inzwischen dazu, wie auch die Nationalhymne bei normalen amerikanischen Sportereignissen ganz am Anfang. Das ist einfach ein Teil davon. Wenn es sich nicht so ausartet wie bei Kid Rock, das ist wirklich das größte Negativbeispiel. Das war ja waren ja wirklich gefühlt eine Stunde fast. Also ich glaube, er hat knapp über eine halbe Stunde oder so performt. Das war viel, viel zu lang. Also ein Pitbull damals, der hat ja auch seinen Auftritt, das war auch schon lang, aber das war okay, fand ich, weil das irgendwie so auch dahin gepasst hat. Also ich finde es in Ordnung. Wir hatten ja auch wirklich positive Beispiele. Motorhead fanden wir zwei zumindest gut oder ja, Living Color oder das war schon alles okay. Also ich finde, so, wenn es nicht überhand nimmt, gehören so Stars, die ja Mainstream-Stars sind, gerne auch dazu, weil sie auch wirklich auch dazu beitragen, das Wrestling noch bekannter zu machen. Also ein Pitbull, würde ich sagen, ist bekannter als jetzt ein Elias.
Ja, das stimmt wohl. Ich finde sowas eigentlich auch ganz geil. Also gerade, wenn das wirklich dann auch zu dem, ja, zu dem Happening passt. Also bei einer WrestleMania finde ich das vollkommen okay und solange es eben einen gewissen Rahmen übersteigt. Aber ich mag es zum Beispiel ganz extrem gern, wenn du Themes live gespielt hast. Das finde ich in 9 von 10 Fällen gefällt mir das wirklich ausgesprochen gut.
Und das meinte ich auch nicht schlimm übrigens, ne? Also, so. Ich meinte wirklich, wenn jetzt irgendwie sagt so,
Du hast gerade noch Lemmy gedisst.
Aber da war auch der Auftritt einfach scheiße. Also, aber was ich jetzt gerade meinte, war wirklich dieses, jetzt tritt nächste Woche Künstler XY oder sowas auf. Klar, so live gespielte Themes sind fast immer gut. Fast. Hallo Lemmy.
Oh.
Na, also, das, aber komm, das, also jetzt, das war das keine gute Live-Performance. Sei mal bitte ehrlich. Also, das kannst du mir jetzt nicht erzählen.
Es ist einfach egal.
Das ist Motorhead.
Ich fand's.
Lemmy Kilmister. Da hat aber Kai muss ja auch nicht alles wissen. Es reicht, wenn er wirklich dann den Sexy Boy-Song performt, dann haben wir ihm auch wieder verziehen.
Dann sage ich auch mal, was eine gute Performance ist und nicht so wie Lemmy und Nuschel mit einem Bart, sondern ich sage dann auch wirklich klare Sätze, weil es auch ein einfacher Text.
Da bin ich gespannt. Freuen wir uns. Können wir mal noch vergleichen.
Nur wenn Olaf danach auch dann Time to Play the Game performt.
Ich habe früher bei SingStar ganz oft Motorhead gesungen, tatsächlich. Ich weiß gar nicht, welcher Song dabei war, aber irgendein Motorhead-Song war beim ersten SingStar dabei und das habe ich tausendfach gesungen.
Time to Play the Game,
so, lass uns hier einen Deckel drauf machen und lass uns nochmal, wir haben noch ein paar Fragen erreicht, lass uns lieber dazu kommen, bevor ihr noch weiter über Motorhead, also ich will keinen von euch beiden Motorhead performen sehen.
Was? Dann komme ich nicht.
Dann bin ich raus.
Genau. Ihr wisst da draußen, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Wir nehmen diesen Podcast quasi einen Tag nach der Veröffentlichung des anderen Podcasts auf, weil wir aus Zeitgründen das nicht anders hinbekommen haben. Deswegen sind heute genau ein paar Fragen reingekommen, genau zwei, passenderweise. Einmal fragt der Niklaus uns über YouTube, wie wahrscheinlich findet ihr es, dass nächstes Jahr die Frauen WrestleMania Headline werden? Und weil ich Shaggys Antwort schon kenne, frage ich zuerst den Kai.
Also es gibt zwei Sachen. Zum einen ist halt gerade das mit Ronda Rousey unfassbar groß. Und ich wäre auch nicht böse darum, Ronda Rousey zu sehen gegen Charlotte oder sowas. Auf der anderen Seite haben wir aber noch Roman Reigns. Und Roman Reigns ist eigentlich das gesetzte Main Event. Also es kann eigentlich wirklich nur Ronda Rousey gegen Roman Reigns geben. Alles andere macht keinen Sinn. Und ja, so wäre natürlich schön, aber ich finde es, für mich gehört trotzdem der Hauptmännertitel ins Main Event von WrestleMania. Und wenn du jetzt wirklich sagst, okay, die Frauenfeld ist gerade das Größte, was wir haben, dann nimm halt das, aber nimm es nicht wieder, um zu sagen so, oh, unser WrestleMania wurde von Frauen geheadlined, weil das fände ich wieder genauso Käse wie dieses Hell in a Cell Matches und Iron Man Matches, einfach nur um zu machen, wir hatten sie jetzt.
Also ich glaube halt schon, dass das möglich ist. Deswegen, wie wahrscheinlich ist das? Keine Ahnung. 40%, 50%. Ich bin da noch sehr zwiegespalten, weil, wie Kai schon sagt, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man auch wirklich dann ein Main-Event hat, der entsprechend aufgebaut ist mit zwei Kontrahentinnen, die dann wirklich auch das Standing haben. Hat man mit Ronda Rousey und Charlotte so zwei so Kandidaten? Ja. Also, das kann man machen. Und ich sehe auch zum Beispiel, dass Ronda Rousey momentan ein größerer Star ist als, weiß ich nicht, 95% des Männer-Rosters. Entsprechend halte ich das durchaus für möglich. Ob es jetzt wahrscheinlich ist, werden wir noch abwarten. Aber für möglich halte ich das auf jeden Fall. Und der Shaggy hält das sogar für sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
Nein, ich halte das nicht für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich bin mir sicher. Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 100%. Ich sage das seit Monaten schon. Ich habe das, glaube ich, könnt ihr mal nachschauen, bestimmt vor über einem halben Jahr das erste Mal schon gesagt. Nach dem Ronda Rousey-Debüt, dass wir bei WrestleMania im nächsten Jahr den Main-Event Ronda Rousey gegen Charlotte sehen werden. Und da bin ich mir sicher. Sollte es nicht kommen, würde ich jedem hier aus dem Headlock-Team sicherlich ein Getränk oder ein Essen ausgeben. Aber ich bin mir unglaublich sicher, dass wir nächstes Jahr den ersten Frauen-Main-Event bei WrestleMania sehen werden. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. So, Punkt. Nächste Frage.
Bullet Club for Life fragt via YouTube, habt ihr All-In gesehen? Da gehe ich auch wieder drüber. Ich habe es nicht gesehen. Ich frage mal bei Kai.
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gelesen, was passiert ist.
Ja, also quasi an dem Tag, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, ist das Event gerade online gegangen. Ich habe es echt noch nicht sehen können, weil zu viel zu tun. Aber der Shaggy hat sich's angeschaut.
Ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Nicht ganz jeden Kampf komplett. Ich habe ein bisschen noch geskippt, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte. Aber ich hatte Sonntagnachmittag mal frei und habe die Möglichkeit, es gab es ja auch über die Fight-App, konnte man das auch verfolgen. Und doch für die andere App, weiß ich nicht, wie die gerade hieß, da gab es auf jeden Fall auch noch. Ich habe es gesehen und ich muss sagen, ich fand, war wirklich geflasht. Ich fand es super großartig. Eines meiner Lieblings, ja, Großereignisse der letzten Jahre, mindestens definitiv, ist einfach, es hat wirklich jeden erreicht. Die älteren Leute, die schon ewig lang dabei sind, wurden angesprochen mit ganz vielen Geschichten. Die jungen Leute, die Leute, die mit Indie-Wrestling sich beschäftigen, aber auch die Leute, die sich Mainstream auskennen, auch die wurden angesprochen. Auch die Leute, die Being the Elite schauen, da gab es Insider. Also es war wirklich für rundum gelungen. Es gab sicherlich ein paar Ausreißer nach unten, aber da waren einfach so richtig, richtig tolle Sachen. Auch, auch Sachen, die nicht jedem gefallen würden, wie die Riesenpenisse, die Riesenpenis-Druiden. Es gab wirklich, wie an Anlehnung an den Undertaker, Leute in Riesenpenis-Kostümen bei einem Entrance von Joey Ryan. Und da hat es natürlich auch auf jeden Fall richtig gut gepasst. Also es war großartig. Es war ein tolles Turnier, ein tolles Ereignis mit großartigen Kämpfen. Also so wrestlerisch gesehen hat es, also kann vielleicht NXT da mithalten, was die Qualität der Kämpfe anging. Es war einfach toll. Ich fand es super. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu schauen. Ich würde jedem einfach nur empfehlen, das nachzuholen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
Ja, das wird auch nachgeholt. Kai und ich haben auch noch am Wochenende drüber gesprochen. Vielleicht machen wir da ein Special noch so im Nachgang bei Patreon und Steady und hauen da noch was raus. Schauen wir einfach mal. Vielleicht kann der Shaggy da ja auch mitmachen.
Sollte ich auch. Da ich ja auch in Being the Elite inzwischen auch einiges nachgeholt habe. Ich mag das einfach. Ich mag dich gerade so jemand wie Flip Gordon und Hangman Page, die sind durch die Being the Elite einfach nochmal in meinem Ansehen gestiegen. Ich finde es super, ich freue mich drauf und ich bin dabei.
So, und wir sind jetzt nicht mehr dabei, weil wir sind durch jetzt schon mit dem Podcast. Also wenn ihr noch Fragen an uns habt, schickt uns die an fragen@headlock.de, postet die unter das Video, postet die unter dem Beitrag auf headlock.de. Unterstützt uns gerne natürlich bei Patreon und Steady. Ich habe es heute mehrmals angesprochen. Da gibt es dann inzwischen weit über 60 Podcasts obendrauf. $5, 5 Euro seid ihr dabei. Falls ihr uns anderweitig unterstützen möchtet, es gibt natürlich auch noch unseren Amazon-Affiliate-Link auf der Seite. Es gibt unser PayPal Spendenkonto, wenn uns da was zukommen lassen möchtet. Und wer möchte, kann natürlich auch eins unserer Headlock-Shirts kaufen, die es auch immer noch gibt. Schickt uns da einfach eine Mail an. Am besten einfach auch an fragen@headlock.de, das ist am einfachsten, habe ich die alle auf einmal. Und damit würde ich sagen, sind wir durch. Nächste Woche, da gibt es dann einfach was ganz, ganz Besonderes, denn der gute Chris darf nächste Woche das Performance Center besuchen und begutachten und wird uns da ein bisschen, ja, dran teilhaben lassen, wird über die Bedeutung des Performance Centers hier mit mir schwadronieren, werden drüber sprechen, wie sich das Ding entwickelt, wie da trainiert wird und so weiter und so fort. Also exklusive Einblicke sozusagen direkt von vor Ort und ich sag mal so, das Performance Center ist ja für uns alle schon ein bisschen weiter weg und gerade auch im Hinblick, dass es jetzt bald hier die Tryouts in Deutschland gibt, glaube ich, ist es eine sehr interessante Sache, einfach auch mal so den Fokus auf das Performance Center von WWE zu werfen. Und ich sag, wie gehabt, ich danke euch allen da draußen fürs Zuhören und ich danke Shaggy und Kai dafür, dass sie hier mal wieder mit mir eine lustige Stunde verbracht haben. Und ja, gehabt euch wohl und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss.
Tschüss. Ich sag auch tschüss und Dankeschön. Und als kleinen Teaser und weil ihr die Fans so liebt, wird Kai jetzt noch ein paar Zeilen aus Sexy Boy performen. Bis zum nächsten Mal. Kai, dein Moment.
Und los geht's.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.